Lasst uns beten. Herr Jesus, sei du in unserer Mitte. Du hast gesagt, du wirst unser Gott sein und wir werden deine Söhne und deine Töchter sein. Du wirst unter uns wandeln und unter uns wohnen. Und wir haben etwas gesehen von dir, von wer du bist in diesen Tagen, wie du aussiehst. Mit deinen glänzenden, flammenden Augen, mit deinen Worten, die schärfer sind als ein zweischneidiges Schwert, wie deine Füße, die glänzen wie Messing im Ofen, so sei du unter uns in deine Gnade und erbarme dich unser. Amen.
Und zur Verlobung. Vor unserer Bekehrung, wenn wir Verlobung feierten, taten wir es in einem Tanzsaal. Mein Bruder Friedel hier und der Heino, die musizierten. Oft ganz ein ganzes Orchester. Eine Verlobung kam jeder Hans und Franz. Dann wurde getanzt, gesoffen, Wein getrunken. Oft gefeiert bis in den Sonntagmorgen hinein. Samstag war ein guter Tag, da waren Menschen frei. Es geschah auch, dass Sonntagmorgens Eltern anriefen und sagten, wo ist unser Sohn? Wir stehen und warten. Wir wollen zur Kirche und er ist noch nicht zurück. Ja, dann ging man auf die Suche. Und beim Elternhaus waren viele Wälder und viele Wege. Und wenn ein Mensch ein bisschen zu tief in die Flasche geschaut hat, sieht er zwei Wege, wenn es auch nur ein ist. Und wenn er an der Kreuzung kommt, weiß er nicht, wohin. Und dann hat er den verkehrten Weg genommen. In den Wald konnte er nicht heraus und da hat er geschlafen. Da musste man ihn wecken. Du, es ist schon 10 Uhr Sonntagmorgens, deine Eltern, die warten, dass du sie zur Kirche fährst. So haben wir es gemacht. Aber wenn du dich bekehrst, wird alles neu. Dann haben wir gesagt, so, wir feiern nicht mehr Verlobungen so. Mit Bier und Wein. Wir tun es mit dem Gotteswort. Wir machen eine heilige Sache daraus. Wir tun es im Gottesdienst. Weil Menschen, wenn sie sich verloben, sagen wir ihnen, Heirat ist kein Pferdekauf. Bete, lass Gott dir die Rechte zeigen. Such nicht die schönste Pfirsich aus. In Afrika haben wir schöne Pfirsiche, aber wir sagen, die schönste Pfirsich hat einen Wurm drinnen. Und gewöhnlich mit schönen Mädchen ist das so. Es ist selten, dass ein schönes Mädchen auch innerlich schön ist. Sie ist stolz, aufgeblasen, hält die Nase hoch, lässt sich nicht sagen, ist vom Vater verwöhnt. Das bringt nur Not mit sich. Gut, wer sich nicht seine Finger verbrennt an einem solchen Mädchen. Gott aber kennt das Herz, bete, lass ihn dir zeigen, das ist kein Problem, er kann das tun. Und wenn du fühlst, das ist sie, kannst du auch zu deinem geistlichen Leiter gehen und mit ihm darüber beten. Eine selbstverständliche Sache. Wofür ist dein Seelsorger da? Herr, wenn das dein Wille ist, lass es geschehen. Und wenn der Junge meint, der Seelsorger wird nicht sagen, ja, er sagt nicht nein, wir bringen Mädchen und Jungens nicht zusammen und wir trennen sie auch nicht. Wir können ja nicht sagen, ja, weil der Junge muss ja mit dir leben und mit dir fertig werden. Das ist seine Entscheidung und ihre Entscheidung. Dann kann sie auch darüber beten. Und wenn sie sagt, ja, dann tun wir es im Gottesdienst. Nun möchte ich kurz erzählen, wie ein Rabbine es vor einigen Jahren gemacht hat. Er sagte zur Zeit, vor 2000 Jahren, als Jesus auf Erden war, das war die Zeit, haben die Juden es so gemacht. Wenn der Junge sich verloben wollte, hat es seinen Eltern mitgeteilt. Und dann haben sie das Mädchen wissen lassen, dass sie sich verloben möchten. Und wenn das Mädchen ja sagt, dann wurde ein Tag festgesetzt der Verlobung. Dann kam der Vater und die ganze Familie mit dem Sohn zum Mädchen, zum Elternhaus des Mädchens. Dann wurde gefeiert. Dann hatten sie ein Kelch. Da wurde etwas hineingegossen. Dann musste der Bräutigam und die Braut, die Verlobten, vorn stehen. Und er musste daraus trinken und sie musste daraus trinken. Das war das Zeichen, dass sie sich verlobt haben. Nachdem ging der Sohn, sie ließen ihn nicht da, mit dem Vater, mit seinen Verwandten wieder nach Haus. Und dann baute er sich ein Nest, wie die Vögel. Wir haben interessante Vögel in Südafrika. Da baut das Männchen das Haus, flechtet es ganz zusammen. Und wenn er fertig ist, das Fräulein schaut sich nur immer an. Wenn es fertig ist, lädt er sie ein, kann hinein. Und wenn es ihr nicht gefällt, zerreißt sie das ganze Haus. Ihr dummen Mädchen, nimmt das nicht an. Ich erzähle das für die Buben, nicht für euch. Sie macht es kaputt, zerreißt es, zerstückt es. Und dann muss der arme Bursche wieder anfangen von unten und es besser machen. Sie ist nicht zufrieden. Nun, bei den Vögeln können wir lachen, aber bei den Menschen ist der Junge zu bedauern. Der wird manche Kopfschmerzen haben. Die wird ihm das Leben schwer machen. Dann baut er ein Haus für seine Braut, die bald kommen wird. Aber wenn das Haus auch schon fertig gebaut ist, konnte der Sohn nicht hin, die Braut zu holen. Er musste warten, bis der Vater sagte, Sohn, nun kannst du deine Braut holen. So haben die Juden es gemacht. Er besuchte sie auch nicht. Er blieb weg von ihr. Sie soll ja als Jungfrau heiraten. Und nicht zweite Hand oder dritte Hand, sondern noch ganz frisch. Vollkommen rein, keusch. Die größte Ehre für ein Mädchen in dieser Welt, außer dem Herrn Jesus. Und wenn ein schon eine verdorben ist, kommt zu Jesus, er macht alles neu. Hier auf mit dem billigen Leben, mit dem Hurenleben und bekomme eine keusche Frau oder Mädchen. Nun hat der Herr Jesus gesagt zu den Juden, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Komme wieder euch zu holen. Aber keiner weiß, wann das sein wird. Auch des Menschensohn weiß nicht, nur der Vater. Interessant. Der Herr Jesus hat die Sprache der Juden geredet. Sie konnten das gut verstehen. Natürlich, der Sohn, der weiß das nicht. Nur der Vater. Und der Sohn wagt es auch nicht. Bis der Vater sagt, er war abhängig vom Vater. Sohn, geh jetzt hin und hole deine Braut. Schönes Bild nicht. Der Jesus sagt, keiner weiß die Zeit und Stunde seiner Wiederkunft. Er selber weiß es nicht. Er baut, für manchen schon fertig gebaut. Er wartet nur auf ein Signal vom Vater. Sagt, du kannst deine Braut holen. Dann holt er seine Brautgemeinde. Nun, man sagt, dass all die Ehen, die vor der Hochzeit nie Sex hatten, die wenigsten Scheidungen hervorbringen und die glücklichsten Ehen sind. Aber wenn dein Mann mit dir ins Bett gehen kann, verlobt oder nicht verlobt, will ich dir heute sagen, wenn du verheiratet bist, wird es auch mit einer anderen tun. Rede nicht als ein Kind. Ich bin im 78. Jahr und in diesem Jahr, wo ich schon über 50 Jahre das Evangelium verkündige, habe ich es nicht mit geschlossenen Augen getan und bin nicht bereit zu heucheln und zu lügen. Wenigstens auf eine Kanzel. Achte darauf, du junge Dirne und du junge Mann. Die besten Ehen sind die, die keinen geschlechtlichen Umgang hatten vor der Heirat. Und manche bleiben rein und bei der Verlobung geht es schief. Wir werden ja doch heiraten. Es macht ja nichts. Und so weiter betasten sich. Aber ihr Trauungstag ist die größte Heuchelei. Mit einem Schleier, der ein Symbol ist von der Jungferhaut. Jungfrau! Aber die ist schon zerrissen. Wenn du ehrlich bist, dann nimm deinen Schleier, zerreiße ihn. Sagst du die Wahrheit? Ein Mädchen hat sich bekehrt und dann geheiratet und hat gesagt, ich gehe ohne Schleier vor den Altar. Ich irre das Mädchen. Es war in Deutschland. Aber wäre ich da gewesen und in der Gemeinde, hätte ich gesagt, lieber Bruder, das Mädchen soll einen Schleier tragen. Sie ist zu Jesus gekommen, hat es bekannt, ist vergeben. Jesus macht alles neu. Und nun kann sie wieder einen Schleier tragen. Vor Gott ist sie eine reine Jungfrau. Das weiße Kleid ist symbolisch davon, dass keine Hand eines anderen Geschlechtes sie berührt hat. Erlaube nicht, dass ein Junge oder ein Mann dich betastet. Lass immer Raum zwischen euch. Du bist doch kein billiges Mädchen. Du bist doch keine Prostituierte. Also, keusch wandeln. Sei ein Vorbild. Allen. Alle Völker, wir verkündigen den Moslems, den Hindus. Alles. Sie nennen uns ein Hurenvolk. Dorthin, wer Zigaretten bezieht, Zigarette, junge Mädchen. Autokaufwirt, da muss immer ein Mädchen bei sein. Sagen die Weißen, sind Hurenvölker. Lasst uns das annullieren und die Fahne des Herrn hochhalten und sagen, schaut her, das Evangelium Jesu Christi produziert. Feine junge Männer und die edelsten Mädchen. Und dass die Braut sagen kann, ihr Mann, du bist der erste Mann, dessen Hand ich halte. Und als ich heiratete, nachdem sagte ich einen Pfarrer, der Ehen beratet, ist das erste Mal, dass ich die Hand meiner Braut halte. Da sagt, ach Erlo, mach keinen Witz. Das ist kein Witz, das ist die Wahrheit. Und das ist gut, das ist herrlich. Aber wenn du sie schon als Frau kennst, ist es nur ein Antiklimax deiner Hochzeit. Aber wenn du rein und keusch hineingehst, ist es etwas Wunderbares. So erziehen wir unsere Töchter und so erziehen wir unsere Jungs. Vor Gott. Rein. Und darum sagt Paulus, ich eifere um euch Christen, ich will euch zu Jesus führen, wie eine reine Jungfrau. Das passt nicht ins heutige System der Weltordnung. Aber darum verfault die Welt und stinkt die Welt. Darum haben Männer 3, 4 Frauen. Und sogar führende Männer in der Politik, die an der Spitze sind. Und die stärksten Männer der Welt bringen die größte Schande über ihr Volk. Das ist nicht gut. Und eine Verlobung ist eine Verlobung, ist noch nicht eine Heirat. Die verloben sich. Und dann geht der Junge nach Haus und baut sein Nest. Bis der Vater sagt, geh hin und hol sie. Manche sagen, und unser eigener Vater sagt, Kinder, die beste Zeit in unser Leben war unsere Verlobungszeit. Konnten wir verstehen, weil wenn sie verheiratet waren, hat es manchen Krach und Streit gegeben. Aber so soll es nicht sein. Die Ehe soll ein Vorbild und Vorgeschmack des Himmels sein. Etwas Herrliches. Dass die Kinder sehen, wie Vater und Mutter sich lieben. Die beschimpfen sich nicht, die tadeln sich nicht. Ihr braucht euch nicht umarmen vor die Kinder, dafür gibt es einen Schlafraum. Die Menschen, die sich äußerlich vor Menschen drücken und küssen, die verbergen etwas, wenn sie da hinten sind, Katze- und Hund-Verhältnis. Wenn das Verhältnis gut ist dort, braucht man es ja nicht vor Menschen tun. Nun sind es Andreas, Felix und Naomi Hausmann. Wir haben nun keinen Kelch, sie haben was anderes, glaube ich. Kommt mal her. Bei uns in Afrika haben wir einen Ring, aber ich weiß nicht, ob das englische Sitte ist. Wie macht ihr es? Nun weiß ich, wer der Felix ist. Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, diese kenne ich auch. Sie sagten, es sei der Hausmann, aber ich wusste nicht, was für eine. Ich dachte, die lange oder ist eine lang, bist du kürze. Du bist die Einzige, aber du wohnst sicher mit anderen Mädchen im Haus. So, der hat einen Ring. Also kein Kelch hier, woraus sie trinken, ein Ring. Das ist ein Verlobungsring. Mit diesem Ring sagt er dir, dass er dir treu bleiben will, bis zum Tag der Hochzeit. Dass er glaubt, dass du die bist, die Gott für ihn bestimmt hat. So, ihr habt gehört, ihr seid noch nicht verheiratet. Ich stehe zwischen euch
In Südafrika haben wir Apartheid. Als ich neulich die Ministerin traf, die Schwarze, da sagte ich, ich glaube an Apartheid. Sie war so klug, dass sie es gleich begriffen hat. Nicht zwischen Schwarz und Weiß, aber Jungs und Mädchen. Aber wenn ihr verheiratet seid, seid ihr ein Arm, ein Fleisch. Dann könnt ihr euch liebkosen und alles tun. Aber vor der Heirat ist es Sünde und eine Schande. Dann am Hochzeitstag, wenn so Gott will und ihr lebt, wird euch der Segen verloren gehen. Gebraucht das Handy auch nicht. Hast du ein Handy? Versteckt euch nicht um die Ecken. Habt ihr Ecken? Gibt es Ecken? Du bist doch ein Schweizer, nicht? Ja. Jesus sieht alles. Habt ihr gehört? Ich weiß alles, sagt er. Seid ein Vorbild den Weißen, den Schweizern, den Deutschen, den Schwarzen, den Muslim, den Hindu, alle Völker. Und sagt, so machen wir es. Das ist der höchste Standard. Dann schweigen die Moslems. Dann schweigen die Heiden. Dann schweigen die Hindus. Wenn ihr keine Kinder wären, würde ich euch sagen, was die tun. Aber dies ist der höchste Standard. In allen Kirchen, allen Völkern, ich weiß von keinem Standard. Wir heben die Fahne hoch. Die Schweizer sind begeistert von ihrer Fahne. Wir sind begeistert von unserer geistlichen Fahne. Die halten wir hoch. Wir brauchen uns nicht besuchen, zu besuchen und zu betasten. Das ist für die Heirat. Und das soll eine gute Zeit sein. Eine gesegnete Zeit. Bei uns in Südafrika war mal ein junges Paar. Die haben sich auch verlobt. Und als sie sich verlobt haben, haben sie sich besucht, aber im Geheimen. Da sagten wir, wir wollen nicht sündigen. Eine liegt nur auf den anderen. Und als der Tag der Hochzeit kam, hat mich angezogen, ging durch meine Post und da war ein Gesicht von einer jungen Person. Heute im Gottesdienst wird Gott etwas tun. Er selber wird eingreifen. Gut, ich weiß ja von nichts, wie was Gott eingreifen wird. Als ich dort ankam, sagte der junge Mann, der Bräutigam und die Braut, während du predigst, möchten wir vor den Altar stehen. So? Ja, wir möchten, dass es etwas Besonderes ist. Was Besonderes. Gut. Ihr wisst aber, dass ich nicht nur 5 Minuten predige. Ich will euch das sagen, was Gott mir aufs Herz legt. Gut, wir stehen, sie standen. Kaum hatte ich begonnen, da fiel sie um und lag auf dem Boden mit ihrem Brautkleid. Ich sagte, oh Herr, ist dies dein Reden? Ich habe sie liegen lassen und eine Stunde lang gepredigt, als sie auf dem Boden lag. Gott kann richten, er kann eingreifen. Er lässt sich nicht spotten. Nach der Trauung kam gleich der Bräutigam. Onkel Elo, ich muss in die Beichte, vergib mir. Wir waren nicht keusch. Darum hat Gott uns auf den Boden geworfen. Ich stand allein und sie lag auf dem Boden. Er lebt nicht mehr, ist tot. Schon vor vielen Jahren. Aber als er noch lebte, hat Gott eingegriffen. Spielt mit euren Kindern, Verwandten, aber fürchtet den lieben Gott. Er ist ein lebendiger, heiliger Gott. Und er sagt, ich weiß alles.
Und wenn du mit Heuchelei kommst, kann er dir eine Ohrfeige geben, dass die Braut auf dem Boden liegt. Lasst uns beten. Herr Jesus, hier ist Andreas, Naomi, die sich heute verloben. Wir freuen uns darüber und danken dir und bitten dich, segne sie beide. Lass sie ein gutes Vorbild sein für ein verdrehtes und schlechtes Geschlecht, wo Menschen heute in eine wilde Ehe leben können, wo sie freien und sich freien lassen und betasten lassen und beschmutzt in die Ehe gehen. Herr, du bist ein heiliger Gott. Wir sollen deine Söhne und Töchter sein und wir sollen dir heilig sein. Segne nun dieses Verlobungspaar. Lass sie Licht und Salz sein für die ganze Schweiz, für Europa. Das ist der Welt sagen. So wird's gemacht. Amen. Wenn ihr noch Eltern habt, da danke ich für eure Eltern. Du hast nur eine Mutter. Hast du noch Eltern? Bitte nicht. Selig sind die Eltern, die Kinder haben, die im zweiten Jahrtausend diesen Weg der Reinheit wählen. Er fragt, ob deine Verwandten hier sind, ob sie aufstehen können.
Auch die, die ich eingeladen habe.
Auch die er eingeladen hat. Er freut sich darüber und wir mit ihm. Gut gemacht. Nun ist dies ja schon der letzte Vortrag. Ich habe hier so vielerlei. So viele Zeugnisse, die ich mitgebracht habe, von Sachen, die in diesen Tagen geschehen sind. Wunderbar, wie der Herr wirkt. Das Zeugnis von einer 75-Jährigen, dies geschah im Juli 2002. Diese Frau war sehr, sehr krank und hatte die schlimmsten Schmerzen. Ihre Verwandte nahmen sie von einem Spital zum anderen. Sie konnte schließlich nicht mehr sitzen. Sie wurde getragen. Dann nahmen sie sie nach Durban zum Spital. Viele Ärzte versammelten sich um ihr Bett. Sie besprachen diesen Fall. Was wohl die Ursache wäre der großen Schmerzen? Sie waren sich nicht eins. Einige Ärzte sagen, es braucht einen Eingriff. Die anderen sagten, zu spät, das können wir nicht. Dann wurde entschlossen, dass sie geröntgt wurde. Und als sie zurückkam, sagten sie, dass sie Krebs hätte im schlimmsten Maße, der den ganzen Leib durchdrungen hat. Sie entschlossen, dass sie nach Hause könnte und dort sterben. Sie sagte aber, nein, ich will nicht nach Haus, nimmt mich zu der Missionsstation. Sister Bantu. Trotzdem die Ärzte aufgegeben hatten und sagten, nichts hilft mir. Schreiben Sie hier, der Erlo Stegen hat nicht aufgegeben und hat für sie gebetet. Und eines Tages nach dem Gebet stand sie auf und konnte gehen. Und freute sich, lachte laut. Eine sagte, warum lachst du denn so sehr? Sie sagte, ich fürchte mich vor deinem Gott, den du dienst. Schau her, ich bin gesund. Ich kann jetzt allein zur Toilette laufen, mich anziehen. So groß ist die Kraft Gottes. Er kann den Menschen aufrichten, wenn er auch schon wie ein Tote ist. Aber die Hauptsache in diesem ist dieses, dass sie nicht mehr bekümmert war um ihr Fleisch und ihren Leib, sondern ihren geistlichen Zustand. Die hat ihr Leben bereinigt mit aller Kraft. Eine Sache nach der anderen ans Licht gebracht. Und dann schenkte der Herr ihr nicht nur geistliche Heilung, sondern rührte auch ihren Leib an. Solche Zeugnisse liebe ich. Und so gibt es noch vieles, wir lassen es aber, wir haben keine Zeit dafür. Zurück zu unserem Text, Offenbarung 2, Vers 7. Offenbarung 2, Vers 7. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer Ohren hat, zu hören. Die Lutherbibel. Elberfelder sagt, wer ein Ohr hat, zu hören. Lasst uns aufstehen und beten. Wir danken dir, Herr, für dein Wirken, auch im Leben dieser Jungen, die sich heute verlobt haben. Wir freuen uns, wenn es Jugendliche gibt, die noch ein Ziel haben, die wissen, wofür sie leben und die den Herrn Jesus dienen wollen in Reinheit und Heiligkeit und Keuschheit. Und schenke, dass sie vielen zum großen Vorbild werden. Amen. Wer ein Ohr hat zu hören, heißt es, der höre, was der Geist sagt. Das ist keine kleine Sache. Wenn der Geist, der Heilige Geist redet, das Wichtigste, der Herr Jesus sagt, alle Sünden werden vergeben. Du kannst gegen den Vater sündigen, sind dir vergeben. Du kannst gegen den Sohn sündigen, wird dir vergeben. Aber wenn du gegen den Heiligen Geist sündigst, wird es dir nicht vergeben in dieser und in jener Welt. Da heißt es Vorsicht. Und Jesu Worte muss man ernst nehmen. Gehorsam! Wenn Gott redet, wenn Gott spricht, auf Wort gehorchen. Ein kleiner schwarzer Junge in Afrika, 5, 6 Jahre alt, bekehrte sich mit seiner Mutter. Dann kam der Vater zurück und sagte, jetzt werde ich eine Kuh schlachten als Götzenopfer. Da sagte der kleine Junge, aber Papa, das kann ich nicht essen. Warum nicht? Weil ich ein Christ geworden bin. Da sagte er, Christ oder nicht Christ, das musst du essen. Ich werde dich dazu zwingen. Dann haben sie die Kuh geschlachtet, Fleisch gebraten. Und der Vater sagt, wo ist der kleine Mann? Keiner konnte ihn finden. Der hatte sich im Maisland versteckt. Dann sandte die anderen Kinder, geht hin, sucht ihn. Haben sie ihn gefunden und brachten ihn. Dann tat er das Fleisch vor ihnen und sagt, Junge, iss! Der Vater, ich kann es nicht essen. Ich bin ein Christ. Da kann ich nicht mitmachen. Sagt, ich werde dich hauen. Dann schrie der Sohn. Der Vater wollte ihn zwingen, er öffnete nicht den Mund. Da nahm der Vater ihn und schlug ihn fast zu Tode. Und sagt, so nun ess. Sagt, ich kann nicht. Ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Vater, ich hab dich lieb, aber was du mir sagst, geht gegen das Wort Gottes. Tu es nicht. Dann hat der Vater ihn wiedergenommen und geschlagen, bis sein Bruder hineinstürzte in den Raum und hat den Jungen gepackt und ist mit ihm weggelaufen, sonst hätte der Vater ihn getötet. Wochenlang war dieser Junge krank. Ein Mitarbeiter hörte davon und brachte ihm ein großes Huhn. Sagt, Junge, weil du überwunden hast, weil du dem Herrn Jesus treu geblieben bist. Deine Mutter hat versagt, ist weich geworden. Dein Vater hat euch gezwungen und dich geschlagen. Du hast aber gestanden wie ein Mann. Du hast gesagt, ich gehe nicht mit der Mutter und ich gehe nicht mit dem Vater. Ich folge Jesus. Darum gebe ich dir dieses große Huhn. Dann hat das kleine Kind gesagt, eine Christin, könntest du mir dieses Huhn kochen, zubereiten? Sag gern. Sag, wann wird es bereit sein? Die und die Zeit. Dann hat dieser Junge seine Freunde gesandt und hat gesucht, ruf den. Das sind Kinder, die ganz für den Herrn Jesus leben. Die essen nicht vom Götzenfleisch. Die machen nicht mit der Sünde. Sagt die, müsst ihr aber nicht. Das ist nur halbe Sache. Die gehen nur in die Kirche. Die tanken noch. Die streiten noch. Die will ich nicht haben. Ich will dieses Huhn essen mit denen, die Gott treu sind. Erstaunlich. 5-6-jähriger Sohn. Schwarz obendrein. Wir werden erstaunen, wenn wir im Himmel finden. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist sagt. Gehorsam ist eine der wichtigsten Sachen. Und wenn du Ohren hast zu hören, höre. Meine Frau kommt von einer großen Familie. Wir auch. Wie viele Kinder, Großkinder und Urgroßkinder hat unsere Mutter? Sie haben es ja gesagt bei der Beerdigung. 179. Meine Mutter, die neulich gestorben ist. 179 Kinder, Großenkelkinder, Ururkinder. Das ist Herrlichkeit. Zu beneiden sind solche. Tut mir so leid, dass ich nur 6 habe. Und oft habe ich gesagt, oh, nur sechs hätte ich doch ein Dutzend. Wir haben zu spät geheiratet. Hätten wir doch ein Dutzend. Und dann plötzlich eines Tages, Elo, du dumme Mann, du hast schon zwei Söhne, Schwiegersöhne, sind ja schon acht. Und jetzt drei sind schon neun. Wer weiß, vielleicht wird's noch mal ein Dutzend. Aber wenn Sie auch sagen, Sie heiraten nicht. Einer sagt, Papa, ich schau nach dir, wenn du alt bist, und Mama. Die Kinder streiten sich darüber, wer uns pflegen wird. In dem sind ja die Mädchen viel edler als die Jungens. Der Junge denkt nur an seine Frau. Die Tochter aber an Vater und Mutter. Da seid ihr Schwestern viel besser als die Buben. Ich habe oft dagegen gepredigt. Ich habe gesagt, Jungs, ihr müsst aufpassen. Aber da kann ich verstehen, dass mein Schwiegervater sagte, Erlo, schau du nach meine. Er weiß, ich bin mit der ältesten Tochter verheiratet. Und die Töchter haben mir Sympathie. Wir verstehen für die Mütter. Wir haben aber auch Schwiegertöchter, die es fabelhaft machen mit den Schwiegereltern. Gesegnet sind die Eltern, die gute Kinder haben. Ein Dutzend sind zu wenig, wenn Jesus regiert im Herzen. Aber ein Kind, wo der Teufel und die Hölle los ist, schon zu viel. Nun hatte meine Frau einen Onkel, einen gottlosen Mann. Der wusste, was er wollte. Auch so etwas Gesicht wie der Winston Churchill. Ein bisschen Bulldog-Art. Wollte nichts von der Kirche zu tun haben. Er kam aber mal nach Sisabantu. Und Gott hat Gnade gegeben. Gerade an dem Tag erzähle ich von einem Mann, der geschworen hat, nie geht in eine Kirche. Aber er war sehr musikalisch. Und da wurde die größte Kirche in der Stadt mit einer neuen Orgel. Eine neue Orgel wurde dort gebaut. Und dann war es ein großes Fest. Die Eröffnung der Orgel. Ein ganzes langes Programm. Und dieser Mann sagte, ach Mensch, nun geht das mir auch an die Nase vorbei. Und ich wollte doch so gerne da sein und diese fantastische Orgel, von der es nur eine gibt, hören. Aber den Pfarrer, den hasse ich. Den will ich nicht sehen und nicht hören. Und dann nach einiger Zeit sagte Mann, ich gehe nur hin und wenn der Pfarrer kommt, mache ich so. Die Ohren zu. Dann höre ich nicht. Und wenn er sich setzt, dann höre ich. Fest entschlossen ging er dann in die Kirche, setzte sich, haben sie das Vorspiel, alles. Und dann kam der Pfarrer auf die Kanzel, beide Ohren zu, gedrückt, dass er kein Wort hört. Und Gott in seine Gnade schickte eine schwarze Fliege und versetzte sich auf die Spitze seiner Nase. Der schüttelte den Kopf und schüttelte den Kopf. Aber auch eine Fliege kann dickköpfig sein und hartnäckig. Die Fliege wich nicht. Und dann pustete er. Aber die Flügel bewegten sich nur. Sie saß wie angeklebt. Schließlich wurde er ärgerlich und verdrießlich. Nahm die eine Hand weg. Schlug die Fliege, da donnerte es von der Kanzel. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und das hat ihn getroffen wie ein Blitzstrahl. Da sank die andere Hand und der Mann hat sich bekehrt. Eine wunderbare Geschichte. Und seitdem waren wir die größten Freunde. Die besten Freunde. Und neulich, als wir im Spital waren, sagte ich, Frau, geh hin mit den Kindern, besuche ihn. Ich hab's eilig. Ich werde ihn noch besuchen. Hat er plötzlich Krebs? Die haben ihn besucht. Und er sagt, ich habe eine herrliche Zeit mit Jesus. Er ist nicht aus dem Spital gekommen, im Spital gestorben. Tat mir leid. Hätte ich ihn noch gern gesehen. Aber da kamen Verwandten, kam ihr Onkel und sagt, Elo, weißt du, dass der Onkel nichts vom Christentum wissen wollte. Er war hart. Saufen ja, Bier trinken, Wein trinken, Bowls spielen. Da, das war sein Leben. Aber nichts vom Beten, Bibellesen und Kirche. Aber seitdem er die Geschichte von der Fliege gehört hat, wollte er immer kommen. Jede Gelegenheit, die er bekam, zur Missionsstation, kam er. Er sagte sogar den Jugendlichen, bitte heiratet, dass ich wiederkommen kann. Und da sagte dieser Onkel, weißt du, Elo, er hat gesagt, wenn er aus dem Spital kommt, das Erste, er geht und bleibt bei Sisabandu. Ist doch wunderbar, wenn ein Mensch sich bekehrt, Buße tut, Sinnesänderung, wird der Sinn ganz neu. Das war der Onkel Jack. Er sagte, ei, ich liebe die Geschichte der Fliege. Das habe ich verstanden. Wer Ohren hat, eigentlich heißt es, wer ein Uhr hat. Die Zulu sagen, warum ein Uhr? Ja, sagen wir hier mal, Petrus war da, dann kam Ananias mit seiner Lüge und mit seiner Heuchelei. Dann hat Petrus mit einem Uhr gehört, was der Geist sagt, mit dem anderen, was der Mensch sagt. Und der Heilige Geist sagt, Petrus, was dieser dir sagt, ist eine Lüge, das stimmt nicht. Immer in Kontakt sein, nicht nur mit der Stimme des Vaters, der Mutter. Du sollst nicht tun, was Vater oder Mutter nur sagen, du musst tun, was Gott sagt. Du wirst verwerflich und verdammlich, wenn du nur hörst, was der Mann sagt oder was die Frau sagt. Gott an erster Stelle. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Und unsere Gemeinden sind gefüllt. Und sind alle taub, hören nicht. Gehen alle in eine Richtung. Anstatt zu hören, was der Heilige Geist sagt. Und was der Heilige Geist sagt, ist das, was die Bibel sagt. Und dass wir darauf Acht geben, immer, was der Geist sagt. Im ersten Dienst habe ich darüber gesprochen, wie man das prüfen kann. Alles muss geprüft werden. Und von größter Wichtigkeit, dass wir hören, was der Geist sagt. Und ihm gehorsam sind. Ein englischer Prediger, der jetzt wohl nicht mehr lebt, der sagte, wenn ein junger Mann zu ihm kommt und sagt, ich bin gerufen, in des Herrn Weinberg zu arbeiten. Er sagt das Erste, was er sagt, nein, du nicht. Er sagt, er geht immer dagegen. Wenn der Mensch wirklich gerufen ist von Gott, wenn der Geist Gottes zu ihm redet, wird er keine Ruhe haben Tag und Nacht. Bis er sagt, du hast gesagt, nein. Aber es lässt mich nicht. Ich fühle, ich muss. Und sagt, das ist ein gutes Zeichen. Aber wenn er das Nein annimmt und sagt, gut, dann lass ich's. Der Pfarrer hat ja Nein gesagt. Dann war es ein V faules Ei. Da kann die Glucke sitzen, bis sie stirbt. Kommt kein Küken heraus. Es wird nur platzen eines Tages und dann stinkt die Glucke auch. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist sagt. Wann hat der Geist zuletzt zu dir geredet? Dass du da bist, dass du wohnst, wo du wohnst, dass du das tust, was du tust, dass du das sagst, was du sagst, ist im Gehorsam des Geistes Gottes. Seine Frage. Gott sagte den Saulus durch den Samuel, geh hin und zerstöre die Amalekite. Töte sie, auch den König. Die Kühe, die Rinde, die Schafe. Alles. Gut, ging der Saul los. Als er dort war, fand er den König. Der bettelte, bitte lass mich leben. Bitte erbarme dich sein. Und sein Herz wurde weich und hat ihn nicht getötet. Dann kamen seine Männer und sagen, wir haben alle die armen und kranken Tiere getötet. Aber die guten, die glänzenden, die prachtvollen, die fetten haben wir nicht. Die wollen wir als Brandopfer bringen für Gott. Sie hatten vergessen, was Gott sagt. Vergesse nie und wirst auch so alt wie eine Kuh. Vergesse nie, was Gott dir gesagt hat. Bleibe dabei. Wenn du nicht dabei bleibst, kannst dir nicht nur dein Leib, sondern deine Seele für alle Ewigkeit kosten. Und dann kamen sie zurück vom Kampf. Und als sie zurückkamen, sagte der Saul, Prophet Gottes, Samuel, alles, was du geboten hast, habe ich getan. Da sagt Samuel, was? Hast du alles getan? Ich sehe ja den König leben. Ich sehe die Kühe brüllen. Ich höre das Blöken der Schafe. Ja, das sind nur die Guten. Die Schlechten habe ich getötet. Er sagt, hat Gott nicht gesagt, töte alles? Auch den König, auch das schöne Vieh. Ja, das wollten wir. Die Menschen wollen das als Brandopfer und Schlachtopfer bringen. Dann sagte Samuel, warum hast du nicht gehorcht der Stimme des Herrn, sondern hast dich zum Raub gewandt und übel gehandelt vor den Augen des Herrn? Saul antwortete, hört einmal, und sagte Samuel, ich habe doch die Stimme des Herrn gehorcht, verdreht. Wie kann der Mensch so blind sein? Geht nichts in seine Ohren. Gott sagt, hörte alles. Die Kühe, die Bullen machen groß Geschrei, die Schafe. Und das hört es nicht, vernimmt es nicht. Mit welch Blindheit kann der ungehorsame Menschen geschlagen sein, dass er bezaubert ist? Ich habe doch die Stimme des Herrn gehorcht und bin hingezogen des Weges, den mich der Herr sandte, und habe Agag, der Amalekite, König gebracht und die Amalekite verbannt. Aber das Volk hat von Raub genommen, Schafe und Rinde. Verteidigt er sich, rechtfertigt er sich, anstatt sich zu beugen und zu sagen, Herr, ich habe gesündigt. Samuel sprach, meinst du, dass der Herr Lust habe am Opfer und Brandopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser denn Opfer. Aufmerken besser denn das Fett von Widden. Denn Ungehorsam ist eine Zaubereisünde und Widerstreben ist Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun des Herrn Wort verworfen hast, hat der Herr dich auch verworfen, dass du nicht König seist. War der erste Schritt, hatte seine Position verloren. Er hat Gott verworfen, nun verwirft ihn Gott. Wir verdammen uns selber. Warum liebt Gott mich nicht? Er liebt dich. Ja, aber warum geht mir der Segen verloren? Weil du dich von ihm gewandt hast, hast seine Stimme nicht gehorcht. Da sagte Samuel zu ihm, Saul, ist es nicht wahr, da du klein warst vor deinen Augen, wurdest du das Haupt unter den Stämmen der, und der Herr salbte dich zum König über Israel. Als du klein warst in deinen Augen, werdet nicht groß, liebe Freunde, der Größte muss der Kleinste sein. Aber wenn jemand groß wird, geht's ihm zum Kopf. Eine alte Oma war bei einer Party und dann brachten sie Schnaps und alle Sachen auf ein Tablett und sie sagt, möchten Sie was trinken? Sie sagt, ja, irgendetwas, nur keine Limonade, die geht mir gleich zum Kopf. Sie musste aufstoßen und sie meinte, das geht zum Kopf. Aber wenn deine Größe zum Kopf geht, ist eine traurige Sache, bist du hoffnungslos verloren. Samuel sagt, als du klein warst, hast du gehorcht. Als du klein warst, konnte man dir was sagen. Aber jetzt lässt du dich nicht sagen. Du bist groß geworden in deinen Augen. Größer als Gott. Klüger als Gott. Brauchst ja jetzt nicht mehr zu gehorchen. Und Samuel sagt, weißt du, dass Ungehorsam wie Zaubereisünde ist? Und Rebellion, du lässt dir nichts sagen. Das ist Götzendienst. Das ist ein Götzendiener. Und Zaubereisünde. Könnt ihr verstehen, warum es in der Christenheit so aussieht? Sie sind alle bezaubert. Wer gehorcht noch? Gottes Wort, schwarz auf weiß. Aber da stört sich keiner dran. Gehst und tust das Gegenteil von dem, was Gott sagt. Sollt eins sein. Sollt euch inbrünstig lieben. Sollt euch vergeben. Deckt auch die Liebe der Sündenmenge. Der Mensch geht einfach weiter. Sollst dein Leben bereinigen. Und gehst einfach gegen Gottes Wort. Das ist Zauberei. Und dann erwartest du den Segen Gottes. Ich will heute mal was sagen. Jede Gemeinde, die nicht wächst, da ist etwas faul. Wir haben die großen Kirchen in Europa, gut im Westen. Einige stehen Jahrhunderte und die sind heute noch nicht voll. Anstatt mir wird es weniger. Es gibt viele Gemeinschaften. Das wächst nicht, bleibt so. Sein Todeszustand, da ist etwas faul, da ist etwas verkehrt. Die Kirche muss wachsen, blühen, mehr werden, größer werden, Stärke. Das ist lebendige Gemeinde. Apostelgeschichte 3000, 5000, täglich wurden hinzugetan. Warum nicht? Vielleicht, weil so viele bezaubert sind. Wann werdet ihr es endlich ernst nehmen mit der Bibel? Jeder Hans und Franz kann kommen und dir was in Ohr flüstern und du wirst beeinflusst. Aber was die Bibel sagt, kümmert dich nicht. Gilt dir nicht. So wie die liebe Person sagte, ja, die Bibel sagt so, aber einige ehrenswerte Prediger, die sagen anders. Die werden uns nicht richten am Tag des Gerichts. Aber Jesus, so wie er sich hier offenbart, der wird es tun. Ungehorsam, Zaubereisünde, sagst du, ich bin noch nie zum Zauberer gewesen. Weißt du schon mal die Worte Gottes ungehorsam? Zauberei, Okkult, du bist gebunden, du bist im Banne des Teufels. Geh in die Beichte, tue Buße, rechtschaffene Buße, dass die Banden des Satans zerrissen werden und du frei wirst und dass der Heilige Geist wirken kann in deinem Leben. Jesus sagt, Gehorsam ist besser als Opfer. Du willst opfern, mir geben. Und Jesus sagt, wenn du zum Altar kommst und dein Opfer bringst, dann denkst du daran, dein Bruder hat was gegen dich. Geh zu ihm, versöhne dich mit ihm. Und dann bring deine Gabe. Gott will deine Gabe nicht haben, wenn du deine Sache nicht in Ordnung gebracht hast. Und wenn du deinem Bruder nicht geholfen hast, die Bibel sagt, wenn ein Bruder sündigt, geh zu ihm. Rede mit ihm. Hast du es getan? Aber kannst öfter reden über ihn. Anderen sagen von seinen Fehlern. Wenn er nicht gehorcht, nimm den Zweiten mit, bring ihn vor die Gemeinde. Hast du es getan? Lebst in Ungehorsam, wenn du es nicht getan hast, bist du bezaubert. Lieben Freunde, wann werden wir es ernst nehmen mit dem Wort Gottes? Wann endlich werden wir Gehorchende sein? Ja, in unserer Gemeinde wird es nicht so gemacht. Bist du in der Gemeinde Jesu oder außerhalb? In der Gemeinde Jesu wird es gemacht. Da heißt es Gehorchen. Gott gibt seinen Heiligen Geist denen, die ihn gehorchen. O Herr, fülle mich mit deinem Geist. Ich brauche die Fülle des Geistes. Du wirst ihn nie bekommen. Du bist ein Ungehorsamer. Der bekommt nicht. Du musst gehorsam lernen. Gottes Wort gehorchen. In 2. Korinther 10, Vers 5 heißt es, sogar deine Gedanken müssen gehorchen. Musst du im Gehorsam Christi gefangen nehmen. Gehorchen, von größter Wichtigkeit. In 1. Johannes 5, Vers 3 heißt es, das ist die Liebe, dass wir seine Gebote halten. Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Ja, ich liebe Gott. Aber warum hältst du deine Gebote nicht? Du lügst, wenn du sagst, du liebst Gott. Ich weiß von einem Mann, der seine Mutter sehr selten besuchte, sich schändlich behandelte. Aber wenn sie denn im Sarg ist und im Grab, dann soll es ein schöner Sarg sein und die schönsten Blumen auf dem Grab. Du spottest ihre. Bring ihr die Blumen, wenn sie noch lebt. Wenn sie tot ist und nicht mehr sieht und nicht mehr fühlt, dann kommst und bringst und teuchelst und bringst gute Blumen. Bist dankbar, dass sie tot ist. Feierst es. Bring die Blumen, wenn du noch eine Mutter hast, solange sie lebt. Bring das deinem Vater, solange er lebt. Und sag ihm ein Dankeschön. Und wenn er ein Trunkenbold ist. Und wenn deine Mutter gegen dich geht, was hat das mit dir zu tun? Du lebst ja nicht von dem, was sie tut. Sie soll leben von dem, was du tust. Der hat seine Mutter schändlich behandelt. Und dann kam er zu der Mutter, nahm ihre Hand. Oh, liebe Mutter, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich mit der Liebe des Herrn. Wenn er ein Hund wäre, würde man sagen, geh weg, raus aus dem Haus. Glücklicherweise schloss sie die Augen und öffnete sie nicht. Wenn du sagst, dass du Gott liebst, halte seine Gebote, tu, was er sagt. Wenn du das nicht tust, bist du ein Lügner, da ist keine Liebe. Wer Liebe hat, die haben die erste Liebe verlassen. Der Gehorsam fehlte. Und seine Gebote sind nicht schwer. Ach so, schwer ein Christ zu sein. Ja, schwer, du hast keine Liebe, darum. So schwer mit einer Frau zu leben. Natürlich ist es schwer, wenn du keine Liebe hast. So schwer mit anderen fertig zu werden. Natürlich, wenn du keine Liebe hast. Aber wenn die Liebe da ist, ist das die größte Freude. Es wird gesagt, dass er ein König war. Der hatte 3 Söhne. Und als die Söhne aufgewachsen waren, rief er sie alle 3 zusammen und sagte, Kinder, ich gehe auf eine lange Reise. Ihr seid jetzt alle groß. Ich gehe nun auf eine lange Reise um die Welt. Und er sagte zu seinem ersten Sohn, den Ältesten, mein Sohn, wie sehr liebst du mich? Wie groß ist deine Liebe zu mir? Er sagte, Vater, die ist sehr groß. Du bist mein Vater, ich liebe dich. Und dann sagte der Vater, mit welcher eine Liebe liebst du mich? Wie groß ist die? Er sagte, Vater, weißt du, wie tief die See ist, das Meer, am tiefsten Ort? So sehr liebe ich dich. So sehr tief geht die Liebe, die ich habe zu dir. Der König nickte, ging zum zweiten Sohn. Mein Sohn, liebst du mich auch? Wie sehr liebst du mich? Vater, ich liebe dich mit einer Liebe, die bis zum Himmel reicht. Der Vater schaut ihn an. Das ist doch wunderbar, wenn du mich so sehr liebst. Und dann kam er zu dem Jüngsten. Sagt, jüngster Sohn, liebst du mich? Und wie groß ist deine Liebe zu mir? Der Sohn war sehr traurig, als er den Vater antworten musste. Er sagte, Vater, ich weiß nicht, wie sehr ich dich liebe. Denn die Liebe, mit der ich dich liebe, ist noch nie gewogen worden. Ist noch nie geprüft worden. Leider kann ich dir nicht sagen, wie sehr ich dich liebe. Der Vater tat seine Hand auf seine Schulter, grüßte ihn und ging fort. Der älteste Sohn war sehr talentvoll. War ein Musikant. Ein musikalischer Bursche. Das war die Passion seines Lebens, die Leidenschaft seines Lebens. Musik. Als der Vater weg war, hat alle seine Freunde zusammengerufen und hat, komm, wir musizieren. Während unser Vater weg ist, mein Vater, ziehen wir durch das ganze Land, von einer Stadt zur anderen und musizieren. Wir machen alle glücklich. Mit der Musik. Tatsache, es gelang diesen und überall strömten die Menschen und freuten sich und waren glücklich. Der zweite Sohn war ein Jäger. Das steckte ihm im Blut, das Jagen. Und dann holte er sich alle seine Freunde her und sagt, lasst uns durch das ganze Land ziehen. Wir schießen, wir jagen, gehen auf Jagd. Durch die ganzen Regionen, die ganzen Regionen. Taten sie auch. Haben's genossen. War abenteuerlich. Aber der jüngste Sohn, der blieb zu Hause im Palast. Er sagt, ich kann leider nicht gehen, denn mein Vater sagte mir, ich soll hier bleiben und nach seiner Sache schauen. Aber er war ein Bergsteiger und er sah die Berge in der Ferne, die ihn zuwinkten, die ihn herausforderten. Komm und besteige uns. Das steckte ihm im Blut. Er sehnte sich danach, die Höhen zu ersteigen. Aber er sagt, ich kann nicht. Mein Vater hat gesagt, ich soll nach seiner Sache schauen hier im Palast. Die Menschen kommen. Sie müssen beherbergt werden. Sie müssen bedient werden. Tee und Kaffee bekommen. Den Hungrigen muss geholfen werden. Einige kommen um Rat. Und er musste sich selbst verleugnen. Dann, nach langer Zeit, kam der Vater zurück. Sie erwarteten, dass der Vater mit ihnen reden würde. Und dann tatsächlich rief der Vater sie. Und dann erinnerte der jüngste Sohn sich an die Frage, die er nicht antworten konnte. Mein Sohn, wie sehr liebst du mich? Und er konnte nicht warten zu reden. Als der Vater da war, vor dem die zwei älteren Brüder sprachen, sagte er, als der Vater sie begrüßte, wie es gegangen in meinem Königreich, da sprang der kleine Jüngste auf mit einem scheinenden, strahlenden Gesicht in großer, unaussprechlicher Freude. Sag, Vater, ich will es dir sagen, aber vor dem ich es dir sage, will ich noch deine Frage beantworten. Ich möchte dir sagen, wie sehr ich dich liebe. Sag, mein Sohn, wie sehr liebst du mich? Er sagt, Vater, ich liebe dich so sehr, dass das, was ich will, tue ich nicht. Aber das, was du willst, das tue ich. Vater, ich liebe dich so sehr, dass das, was ich will, tue ich nicht. Ich tue nur das, was du willst. Ich verleugne mich selbst. In aller Zärtlichkeit umarmte der Vater seinen Sohn und sagt, du bist der rechte Mann. Du wirst der Thronfolge. Du kannst nach meinem Reich schauen. Wer von Liebe redet, hält seine Gebote. Wer von Liebe zu Gott redet, der tut das, nicht das, was er will, sondern das, was Gott will. Und dadurch wird ein Thronerbe des Himmels. Er lässt, vergisst, was er will und tut, was Gott will. Und es wird ihm eine Freude, ein Vorrecht. Er will es nicht fahren lassen. Er kennt die Freude des Gehorsams. Es wird gesagt, dass die arabischen Pferde von den Besten sind, weil sie so hart, rau und streng getrennt werden. Die Araber im Mittelosten, in der Wüste, reisen, fahren, durchkreuzen die Wüste mit ihren Pferden. Und sie sagen, der einzige Weg für die Pferde ist Gehorsam. Sonst kommt man aus der Wüste nicht heraus und die Menschen kommen um. Kannst die Pferde nicht vertrauen. So werden die Pferde dann trainiert. Auf strengste Art und Weise. Die letzte Lektion ist fast die schwerste. Aber die müssen sie bestehen. Tagelang in der Wüste gehen die Pferde ohne Wasser, kommen fast von Durst um. Dann lassen sie die Pferde laufen. Natürlich, das Erste ist zum Wasser. Und wenn sie ans Wasser kommen und trinken wollen, dann pfeift der Trainer, sagt zurück. Und sie sagen, momentan hebt das Pferd den Kopf und galoppiert zurück. Wenn es ankommt, zittert es an ganzem Leibe. Es vergeht vor Durst. Aber die Stimme des Trainers hat das Pferd erreicht. Und dann gilt der eigene Durst nicht mehr, nur dem Meister zu gehorchen. Die haben Gehorsam gelernt. Nicht halben. Halbe Gehorsam ist vollkommene Ungehorsam. Dieses hört sich streng an, hart, rau, aber es rettet das Leben der Menschen in der öden Wüste Arabiens, wo du das Pferd vertrauen musst. Und wer, wenn du ein ungehorsames Pferd hast? Wir müssen lernen, Gott zu gehorchen. Und wenn ich sage, Gott, dieses Buch, was er sagt. Nun schließe ich mit dieser Geschichte. Ein 10-jähriger Junge war der einzige Erbe eines sehr, sehr, sehr wohlhabenden Mannes. Aber dieser 10-jährige Junge hatte eine üble Gewohnheit. Er war faul. 10 Jahre alt, aber faul. Jeden Morgen, wenn die Mutter ihn weckte, musste sie ihn 3-4 Mal wecken. Der kam nicht aus dem Bett. Weckte ihn, ging raus, legte sich hin und schlief weiter. Dann kam sie zum zweiten, die musste ihn 3-mal, 4-mal wecken, bevor er aufstand. Zuletzt musste sie ihn buchstäblich am Arm fassen und herausholen, dass sie sagte, ich bringe einen Eimer eiskaltes Wasser und gieße es über dich. Und immer war er zu spät. Und die Mutter musste den Laufen helfen, dass er noch zeitig den Bus erreichte, der ein paar hundert Meter noch entfernt vom Haus blieben stand. Eines Tages hat der Vater die Mutter gerufen und sagt, morgen früh rufst du und weckst den Sohn nur einmal. Nur einmal. Lernt das, ihr Eltern. Man redet nicht mit einem Kind 2-mal. Einmal genügt. Du rufst ihn und weckst ihn 1-mal. Nicht 2-mal. Der muss jetzt höchste Zeit, dass er diese Lektion lernt. Gehorsam. Das wird ihm helfen in seinem zukünftigen Leben. Sonst wird nichts aus ihm. Die Mutter tat das. Der Junge, der schlief weiter. Tat alles in seiner faulen Art und Weise. Nach langer Zeit stand er auf, ging zum Badezimmer, ganz langsam, als ob er Kartoffeln pflanzte, und dann zum Frühstücktisch. Dann kam der Bus. Der Sohn war nicht da. Der wusch sich noch. Der Vater lief zum Bus. Weiter, du wartest nicht auf meinen Sohn. Und als der Sohn plötzlich auf seine Uhr schaute, war es schon 8:30. Der Bus war schon 40 Minuten vorbeigefahren. Der Sohn, der ging zurück nach Haus, volle Tränen. Ich war zu spät für den Bus, lieber Vater. Was mache ich nun? Der Vater benahm sich wie ein Mann, nicht wie ein Nestküken. In allem Ernst, sagte der Vater, Sohn, zur Schule, kehre um. Lauf zur Schule. Deine Mutter hat dich rechtzeitig geweckt. Du fauler Bursche, kommst jetzt erst? Nun läufst du zu Fuß zur Schule, die 5 Meilen. Oder 5 Kilometer. Er war sehr spät. Er war in großer Not, aber das Herz des Vaters war ein wahres Vaterherz. Und er stand und blieb dabei. Er war nicht einer, der weich wurde. Der Vater, der die Rute nicht gebraucht, sagt die Bibel, hasst seinen Sohn. Einige sagen, wir können nicht streng sein mit unseren Kindern, wir lieben sie zu viel. Das ist höllische Liebe, keine göttliche Liebe. Als der Sohn dann sich aufmachte zur Schule, hat der Vater gleich den Lehrer angerufen, den Chef der Schule, und hat ihm alles sorgfältig erklärt. Und er sagt: Herr Lehrer, helfen Sie mir nun! Stehen Sie uns Eltern bei. Wenn der Sohn spät ankommt, geben Sie ihm eine gute Tracht Prügel. Verleiden Sie ihn. Weil er spät gekommen ist zur Schule. Der Lehrer hat das gemacht und hat es gut gemacht. Heutzutage kann man es ja nicht machen, ihr seid ja in Europa. Es ist eine globale Welt. Du darfst das Kind nicht schlagen. Das Kind kann dich aber schlagen. Das ist nicht verkehrt. Aber du kommst ins Gefängnis. Aber dies war vor Jahren, wo die Welt noch nicht so blöd und gottlos und widerschriftlich war wie heute. Darum ist es, darum steht die Welt auf den Kopf. Der Vater tat es in allem Ernst. Und sie sagen, der Sohn war geheilt von seinen Ungehorsamen. Den nächsten Morgen rief die Mutter nur einmal. Gleich war die Reaktion da. Er sprang aus dem Bett. Vor dem der Bus war, da war der Sohn schon bereit. Gehorsam! Ich sage nun nicht, geh hin und prügel deinen Sohn und dann belandest du ihn im Gefängnis. Wir haben solche Kinder, die zum Gericht gehen werden, Verräter ihrer eigenen Kinder. Die Erfüllung von 2. Korinther 3. Aber es gibt viele verschiedene Art und Weisen, wenn du dein Kind auch nicht mit der Rute strafen kannst, gibt es auch andere Möglichkeiten. Bete, Gott kann dir sagen, wie du mit deinem Kind umgehen musst. Aber Susanna Wesley, die John und Charles erzogen hat, sie sagt, das Kind muss lernen, sich zu beugen, vor dem es 3 Jahre alt ist. Wenn es das nicht gelernt hat, wird es dir nie wieder gelingen. Und sie hat Männer in diese Welt gebracht. Und sie war eine Frau, eine gute Frau. Weiß nicht, Frau, wie viele Kinder hat sie gehabt? Weiß nicht, 19 und 22, ich weiß nicht. Aber die hat Männer in diese Welt gebracht. Männer. Waren Männer. Und Charles Wesley, der hatte eine schöne Pfirsich, aber die hatte einen grauenhaften Wurm. Die hat ihm das Leben schwer gemacht. Er hat vollkommene Liebe gepredigt. Aber sie hat ihn oft an die Haare gefasst und durchs Haus gezogen. Und er hat nicht geschlafen. Er hat sich gebeugt. Und er musste vollkommene Liebe predigen. Sie hat an Journalisten geschrieben, mein Mann ist mir nicht treu. Und das ist ja das Größte für die Zeitungen. Und der Mann wurde nicht müde und matt. Das war noch mehr Öl aufs Feuer. Und eines Tages ist sie davongelaufen. Hat ihn im Stich gelassen. Dann hat John Wesley bekannt gemacht, meine Frau ist weg von mir. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ich habe sie nicht weggejagt. Dritter Punkt, ich hol sie auch nicht wieder. Gott sei Dank für Männer, die ein Rückgrat haben und kein Jellyfisch sind. Die hindurchgehen können, denen Jesus Christus, mir wird es als irgendetwas anderes in der Welt. Und solche Männer können von den Frauen geirrt werden. Liebe Männer, ein Geheimnis. Die Frauen irren keinen Mann, der kein Rückgrat hat. Sie irren ihn nicht. Sie freut sich aber, wenn sie einen Mann hat, im wahren Sinne des Wortes, ein Gottesmann, der mit Gott und mit Menschen reden kann. Der wie Israel mit Gott gerungen hat und den Sieg bekommen hat. Sei kein verrückter Narr und ein blöder Mann wie der Nabal in der Bibel, sondern ein gehorsamer